Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge spreche ich mit Gerburg Berhüs. Sie ist Ergotherapeutin. Seit über 15 Jahren leitet sie Seminare für Geschwisterkinder von Menschen mit Behinderung. Sie selbst weiß aus eigener Erfahrung, welchen Einfluss die Behinderung eines Geschwisterkindes auf das eigene Familiensystem haben kann. Und obwohl sie niemals etwas Soziales machen wollte, kam sie irgendwann zur Ergotherapie und darüber auch in Kontakt mit Menschen, die das Gleiche erlebt haben, und fand ihren Weg eines Tages in ein Geschwisterseminar. Es war wie eine Offenbarung, hat sie gesagt, und genau da heraus ist sie selber den Weg gegangen, heute Geschwisterseminare zu leiten und zu veranstalten. Mit ihr spreche ich über Erinnerungen, die Erfahrung ihrer Arbeit und wie Betroffenheit sich in Selbstverständnis entwickeln kann, um die eigene Geschichte aus der Perspektive einer Hauptrolle erzählen zu können. Als Elternteil kannst du wahnsinnig viel hieraus mitnehmen. Dieses Gespräch bietet dir die Möglichkeit, einmal liebevoll anzudocken und dich aus dem Druck herauszunehmen, wie du Dinge gestalten kannst. Und du darfst jemandem zuhören, der selber die Erfahrung gemacht hat und sicherlich nicht stellvertretend für alle Geschwisterkinder ist. Doch eines können wir definitiv mitnehmen, dass wir Geschwisterbeziehungen sich selbst entfalten lassen dürfen. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo Gerburg.
Hallo Iri.
Ich freue mich sehr, dich heute kennenlernen zu dürfen. Du bist Ergotherapeutin in einem sozialpädiatrischen Zentrum in Berlin und dort leitest du unter anderem die Geschwisterseminare mit dem Titel »Heute dreht sich mal alles um mich«. Du selbst bist als eines von 8 Geschwistern auf einem Bauernhof groß geworden. Bis du 14 warst, hatte Behinderung keine größere Bedeutung in deinem Leben. Doch durch einen schweren Fahrradunfall und dem damit verbundenen Schädelhirntrauma lebte dein damals 5-jähriger Bruder fortan mit den Folgen dieses Ereignisses. So wie du und deine ganze Familie. Heute begleitest du selber Kinder, die Geschwisterkinder mit einer Behinderung an ihrer Seite haben. Mit dir möchte ich über die Perspektiven von Geschwisterkindern sprechen, was es braucht, um sich gesehen und verstanden zu fühlen und wie es gelingen kann, sich sowohl unabhängig als auch verbunden mit der Lebensgeschichte zu entfalten. Doch als erstes möchte ich hören, wie es dir gerade so geht. Wie kommst du heute hier bei mir an und wo befindest du dich gerade in der Geschichte deines eigenen Lebens?
Hallo Iri, erstmal freue ich mich hier zu sein. Ich bin aufgeregt. Und habe aber heute Morgen auch gemerkt, dass ich mich auf das Interview freue, weil ich immer wieder merke, dass in den Gesprächen auch bei mir Gedanken, neue Sachen auftauchen, die ich vorher gar nicht so von mir wusste. Also das finde ich immer ganz spannend. Und wo stehe ich in meinem Leben? Ich habe gerade das 25-jährige Dienstjubiläum.
Wow.
Ja, das das hat mich sehr bewegt, weil das ist wirklich eine lange Zeit. Meine 2 Töchter sind erwachsen. Die haben beide in diesem Jahr ihr Studium abgeschlossen. Auch das ist irgendwie ein großer Meilenstein so in meinem Leben. Ja, und in diesem Jahr ist noch was anderes. Also ich habe in den letzten 4 Jahren eine Kunsttherapieausbildung gemacht und die habe ich im Frühjahr abgeschlossen. Und obwohl es bei mir eigentlich so Richtung Arbeitsende geht, habe ich damit nochmal einen Neuanfang gesetzt und mache da auch ein zweites Hobby sozusagen nochmal zu einem Inhalt, also irgendwie schwebt mir vor, ja, da gerne noch etwas mit zu kreieren, ja, was Neues zu machen.
Wundervoll, wie schön. Ja, es klingt sehr nach lebenslangem Lernen, nach viel Neugier und Lust, auch Leben auszukosten, wenn ich dir zuhöre.
Ja, schon.
Gerburg, deine Geschichte hat mich im Vorfeld bereits während der Recherche wirklich sehr berührt. Unter anderem wegen des so einschneidenden und tragischen Erlebnisses, das eben nicht nur das Leben deines Bruders verändert hat, sondern sicherlich das eines jeden einzelnen Familienmitglieds bei euch. Es ist in Ordnung für dich, mit mir zu teilen, was sich von da alles in deinem und eurem Leben verändert hat?
Ja, das teile ich gerne. Ja, es ist etwas, was ich auch wichtig finde, dass es geteilt wird, weil oft so viel Sprachlosigkeit um so ein Ereignis auch existiert. Also der Unfall, erstmal hat sich das natürlich angefühlt. Michael ist krank, liegt im Krankenhaus. Und dann kam eine Nachricht nach der anderen, wie schlimm der Unfall war. Mhm. Und die Tragweite wurde eigentlich mit jedem Tag irgendwie größer und dramatischer. Michael lag lange im Koma und ich sage immer, er lag im Sterben, weil es tatsächlich nicht klar war, wird er das überleben, wird er das nicht überleben. Und also es war wirklich in der Zeit wie so eine Käseglocke, als wenn die Zeit stillsteht, aber trotzdem geht drumherum alles weiter.
Ja.
Und was ich ganz schlimm finde und bis heute mich unglaublich bewegt, ist diese riesengroße Einsamkeit, die eigentlich um jeden von uns, ich meine, ich habe insgesamt 7 Geschwister, wir waren ja alle zu Hause. Meine Eltern waren zwar viel im Krankenhaus, aber die erste Zeit waren beide ja dann auch viel zu Hause und wir waren alle mit unserer Trauer so alleine. Ja.
Ja.
Und das ist so das Gefühl, was eigentlich ja, mich bis heute bewegt. Und auch immer wieder, ich glaube, das ist ein großer Motor auch, als ich dann irgendwann entdeckte, ich kann etwas tun, ich kann mehr machen, als meine Geschichte in mir zu bewegen. Ich kann auch damit rausgehen. Ja, das war irgendwie ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben dann.
Ja. Du hast eben was Spannendes gesagt, Gerburg. Du hast gesagt, da war ganz häufig geht mit so einem Thema Sprachlosigkeit einher. Und das empfinde ich auch so, weil ich auch glaube, dass es ganz oft Tabuthemen der Menschen berührt. Ne? Alles, was nah am Tod oder auch nah an schrecklichen Erlebnissen ist, ist einfach schwer zu greifen für viele Menschen. Da fehlt Sprache. Und dann hast du gerade gesagt, so jeder war so allein in seiner Trauer. Hätte Sprache euch anders verbinden können? Hätte es Worte untereinander gebraucht?
Ja, ich glaube, das hätte ganz, ganz viel geholfen. Mhm. Also wirklich so diese Fantasie, da wäre jemand gekommen und hätte zum Beispiel nur allein eine Sprachkultur eingeführt. Mhm. Wir hören uns einfach nur gegenseitig zu. Und ich meine, ich bin sehr christlich aufgewachsen, also katholisch aufgewachsen. Es gab ja solche Leute. Es gab ja den Priester und es gab da auch Gemeindehelfer und so weiter.
Ja.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das, also vielleicht haben meine Eltern die aufgesucht, aber für uns Kinder war da niemand da. Also da war für uns Kinder niemand da. Punkt.
Habt ihr Kinder untereinander darüber sprechen können?
Also ich kann mich erinnern, dass ich es versucht habe, aber das ging irgendwie nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Man ist ja auch Geschwister, man hat ja Rollen. Und ich glaube, wir waren alle so programmiert auf, wir müssen jetzt durchhalten, wir müssen unsere Eltern stärken, wir müssen jetzt diese Situation schaffen. Ja, wir packen alle an. Das haben wir auch gemacht. Wir haben sehr viel Zusammenhalt in der Zeit gehabt. Das ja. Schon.
Ja, und der Zusammenhalt hat aber offensichtlich eher über Funktionieren, Alltag aufrechterhalten, Leistung irgendwie funktioniert,
ja,
sozusagen.
Ja, ja, ja. Und da ist die Energie hingeflossen. Ja.
Es ist so spannend, dass du das gerade sagst, weil es ist natürlich was in meiner Arbeit auch ganz häufig vorkommt, wenn wir auf dem Thema von Zugehörigkeit arbeiten, wenn dort eben Emotionen blockiert sind, wenn dort Dinge festsitzen, die sich nicht weiter bewegen, Themen, die nicht vorankommen, die sich im heutigen Alltag wieder zeigen, dann lohnt es sich immer hinzuschauen, wer ist da in welcher Rolle und welche Rolle spiele ich vielleicht noch bis heute, weil ich dieses Thema nicht gehen lassen konnte.
Ja.
Jetzt hast du eben gesagt, gleichzeitig zu dem, was du da erlebt hast, war das auch ein wahnsinniger Motor. Der hat ja was bewegt. Du bist ja in Sprache gekommen, aber bis dahin war es ja auch erstmal ein Weg. Ne? Also das ist ja nicht einfach von damals deine Entscheidung, ich bin da allein in meiner Trauer und ich gehe jetzt raus gewesen, sondern es ist ja wirklich ein Weg gewesen. Du warst 14 Jahre alt, als dieses Thema Behinderung in dein Leben getreten ist. Und das ist ja ohnehin schon ein sehr sensibles Alter. Es entwickelt sich immer mehr die eigene Identität heraus, man hinterfragt diese familiäre Normalität, der man beginnt so langsam zu entwachsen. Welchen Umgang hast du denn mit der Erfahrung gemacht, dieses einschneidenden Erlebnisses und dieser Trauer, die es da auch zu bewältigen gab? Wem konntest du dich da anvertrauen und wie präsent war das Thema in diesem Lebensabschnitt damals in deiner Pubertät?
Ich habe sehr viel verdrängt. Und meine Trauer habe ich, glaube ich, sehr viel mit einer Form von Wut überdeckt. Dann war parallel noch etwas, dass ich unglaublich eng an den Emotionen meiner Mutter hing. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich irgendwann nicht mehr unterscheiden konnte, was ihre Emotionen waren und was meine. Weil ich habe ganz doll versucht zu funktionieren, damit es ihr gut geht. Aber es ging ihr nie gut. Die hat unglaublich unter diesem Einschnitt gelitten.
Ja.
Und der Motor, der ging eigentlich in eine ganz andere Richtung. Also diese Wut hatte auch was mit Zerstörung zu tun. Und ich musste irgendwann gehen. Ich bin also gerade 17 gewesen, da bin ich von zu Hause ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe diese Trauer nicht mehr ausgehalten und dieses Bedrückte und habe versucht, da irgendwie rauszukommen.
Ja.
Das hat aber erstmal überhaupt nicht geholfen. Also erstmal hat er das Gegenteil gemacht. Ich bin dann weggezogen und war noch einsamer als je zuvor, ein Jahr lang. Und nachdem ich aus dieser Stadt dann rausgezogen bin mit meinem Fachabi in der Tasche, da habe ich mir so geschworen, das passiert mir nie wieder.
Was passiert dir nie wieder?
So einsam werde ich nie wieder sein. Ja. Ich werde mir Gemeinschaft suchen.
Ich werde mir Gemeinschaft suchen.
Ja.
Wenn du das so sagst, was macht Gemeinschaft für dich aus?
Mir fällt sofort ein Nest.
Ja.
Ich brauche Gemeinschaft, ein Nest, um von dort aus in die Welt zu gehen.
Ja.
Und das hat vielleicht auch wirklich mit dieser großen Familie zu tun, dass ich Leben um mich brauche, um auch wirklich wieder auch bei mir selber anzukommen, um bei mir selbst zu sein. Ja.
Ja. Ja. Das ist ein sehr mutiger Schritt mit 17 Jahren,
ja.
Selbst wenn das aus einer Wut und aus einer Überlebensstrategie heraus resultiert, sein Elternhaus zu verlassen,
ja.
Um rauszukommen aus Einsamkeit und dann ein Jahr lang zu spüren, ha, das ist jetzt aber nicht gut gelungen, jetzt muss es irgendwie anders sein. Was hast du dann gemacht, als du gemerkt hast, ich brauche da Gemeinschaft?
Ich bin dann in eine größere Stadt gezogen und bin in eine Wohngemeinschaft gezogen, eine sehr große sogar, das war traumhaft schön, dort zu wohnen, ja. Und ich habe auch das Studium genossen, also dieses, ich habe Mathe und Physik studiert und das war wirklich schwer. Ich kam ja von einer Fachoberschule und dann war ich an einer Uni, an einer Gesamthochschule und also es war echt eine Nummer zu schwer, obwohl ich irgendwie meine Klausuren geschafft habe, aber ja, ich war sehr überfordert. Aber das Leben in der WG war total toll. Also da habe ich etwas gefunden, was mich sehr, ja, gefestigt hat, gehalten hat und das war sehr schön. Ja, und da kam auch wieder ein Einschnitt, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, das mit dem Studium schaffe ich nicht.
Ja, Mathe, Physik ist natürlich auch Ich habe das in der Vorbereitung im Gespräch, habe ich das über dich gelesen. Du wolltest auf keinen Fall im sozialen Bereich
Ja.
arbeiten.
Ja.
Warum?
Meine ältere Schwester war sehr in die Pflege und in die Betreuung meines Bruders eingebunden.
Ja.
Und komischerweise, ich bin nur ein Jahr jünger, ich war das aber nicht so.
Da sind wir wieder bei den Rollen der Geschwister, ne?
Genau. Also
Ja.
es war irgendwie ganz klar, dass meine Schwester hat das dann auch später weitergemacht. Die ist dann auch die gesetzliche Betreuerin von meinem Bruder geworden und also so. Und ich habe mich immer so ein bisschen am Rand aufgehalten. Also ich habe immer geguckt, ah, ja, okay, jetzt braucht es meine Hilfe, dann habe ich die auch gegeben und dann war ich aber auch wieder überflüssig, dann habe ich mich wieder zurückgezogen, ne?
Ja.
Ich habe schon meinen Teil getan, ja, und wusste aber auch, dass das, also ich wusste erstmal als Jugendliche, das ist nicht meine Offenbarung, das ist nicht mein Weg.
Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, dieses Erlebnis in die Wohngemeinschaft zu ziehen, damit hast du dir ein Stück weit das Nest geholt, was es gebraucht hat.
Ja.
Und im Nest gab es offensichtlich den Moment, wo du gemerkt hast, jetzt darf ich auch frei entscheiden, was ich machen möchte. Jetzt ist es nicht mehr Mathe, Physik, das ist zu schwer. Und ich darf vielleicht neu sortieren. Wie hast du denn dann deinen Weg in die Ergotherapie gefunden?
Ja. Das war sogar ganz lustig, weil ich Jahre vorher für meine ein Jahr jüngere Schwester Bewerbung geschrieben hatte für Ergotherapie. Die hat er sich an den Schulen beworben. Und da habe ich überhaupt dieses Wort das erste Mal, also damals hieß es noch Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutin, und da habe ich das Wort das erste Mal gehört, ja. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Und dann war ich im Arbeitsamt und da haben die dann abgefragt, was man so, und da war das Kreative eigentlich, das medizinisch Kreative. Das fand ich total spannend und ich hatte mir weiter eigentlich nicht so richtig Vorstellungen gemacht. Und in der Ausbildung, ich bin dann nach Berlin gezogen, extra für die Ausbildung, da habe ich dann gemerkt, ich kann gut mit Kindern. Das ist einfach mein Weg. Ich kann, das macht mir Spaß, mein Herz geht auf, ich fühle mich frei, ich habe einen Draht, das, ja.
Hättest du damit gerechnet,
Nee.
dass dich das irgendwann so ereilt, nachdem du selber aus dieser sehr kinderreichen Familie raus bist und das Gefühl hattest, man kann selbst unter vielen sehr einsam sein?
Nee. Nein, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Nee.
Was war das Bereichernde, mit den Kindern zu arbeiten in der Ergotherapie?
Naja, ich hatte natürlich schon damals so ein kleines Helferchen in mir und dachte irgendwie auch ein Stück weit, irgendwie, ich kann die Welt retten. Und naja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kann was tun und was bewirken und ich kann helfen.
Ja.
Und also der Nebeneffekt war, ich habe viel mit nach Hause genommen. Also ich habe sehr viel immer über die Kinder nachgedacht oder überhaupt über Patienten nachgedacht. Konnte mich da wenig schützen, das ist mir aber erst ein bisschen später aufgegangen.
Ich mag da kurz einhaken, tatsächlich bei dem, was du gerade sagst. Du hast gesagt, manchmal war es nicht so leicht, nicht mitzunehmen, was die Therapiekinder halt irgendwie so mitgebracht haben, ne? Oder die Menschen irgendwie außen vor zu lassen. Und gleichzeitig konntest du ganz viel bewegen. Und mir fallen so zwei Dinge auf, während ich dir zuhöre. Du hast eben gesagt, zu Hause wegzugehen hatte viel auch mit Wut zu tun. Und Wut empfinden wir ja immer dann, wenn wir so in unserer Selbstwirksamkeit sehr gebremst sind. Jetzt so ein Feld aufzumachen, Ergotherapie, du hast ein Helferlein in dir und das hat einen Platz, weil plötzlich kannst du mit deinen Fähigkeiten helfen. Du stehst nicht mehr nur am Rand, bist manchmal überflüssig und manchmal gebraucht, sondern du darfst das selber entscheiden. War das befreiend, sich für Ergotherapie zu entscheiden?
Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, ja. Ja. Und mir ist sofort auch aufgegangen, dass diese Ausbildung, die war unglaublich schön für mich, weil ich da so viele tolle Mitschülerinnen hatte. Das hatte ich vorher noch nicht. Die waren ja alle offen für diesen sozialen Weg. Es war zwar, wir haben ganz viel Handwerk gemacht, wir haben viel Medizin gelernt und trotzdem waren wir alle sozial offen. Das kannte ich vorher nicht. Also sozial offen heißt auch für mich, die waren gewillt zu kommunizieren.
Ja.
Wir haben miteinander geredet und da war ganz viel Offenheit und Annahme und wir hatten alle diese Fähigkeiten und wollten sie nutzen.
Und weißt du, was ich so spannend daran finde, dass du am Anfang zu mir gesagt hast, das einschneidende Erlebnis dieses Unfalls und was es mit euch gemacht hat, war Sprachlosigkeit und fehlende Gesprächskultur. Und jetzt sagst du zu mir, sozial offen sein heißt, in Annahme zu sein, miteinander sprechen zu können. Mhm. Da hat sich ja wirklich was erfüllt, wo ein riesiger Bedarf für da gewesen sein muss in dir.
Ja, ja. Ja, du, es ist wirklich spannend, weil ich habe das noch nie so gesehen, aber das stimmt. Das ist so wahr. Hm. Ja.
Manchmal verstehen wir unser Leben wirklich immer nur rückwärts. Wir können es vorwärts leben, aber verstehen tun wir es tatsächlich rückwärts. Ja, es ist schon spannend, welchen Weg du da ganz intuitiv gewählt hast, um, glaube ich, Dinge zurückzuholen in dein Leben, die einen Mangel erfahren haben an irgendeiner Stelle oder einen emotionalen Stress.
Ja.
Jetzt bist du Ergotherapeutin geworden mit deiner Geschichte dieses Geschwisterkindes, das du bist. Hast das da eigentlich gar nicht mit reingetragen, aber hast da ganz viel Frieden in dieser Arbeit gefunden. Wie ist der Weg gewesen, dass du in die Geschwisterkinder-Seminare gekommen bist? Ich weiß, dass du mal ein Seminar besucht hast und das hat dich sehr bereichert. Wie alt warst du da? Und wie hast du dieses Geschwisterseminar aus der Perspektive deiner eigenen Geschichte erlebt?
Ich war da ungefähr 45 und da war es so, dass eine Kollegin von mir gefragt hat, ob wir gemeinsam einen Elternabend machen zum Thema Geschwisterkinder.
Ja.
Und da war ich so richtig, ich war
da
vorher...
Könnte ein Feld sein.
Ja, ich war vorher nicht auf die Idee gekommen, dass das ja mal Thema sein könnte, ja?
Ja, ja.
Und dann bin ich natürlich damals gab es schon das Internet, dann bin ich ins Internet gegangen und habe gesucht und bin auf Marlies Winkelheide in Bremen gestoßen, die so sozusagen die Mutter der Geschwisterseminare ist in Deutschland.
Schöner Ausdruck.
Und da habe ich so auch nachgelesen und... Ich habe mich ziemlich spontan da angemeldet. Da gab es dann, und ich habe dann noch einen Platz bekommen. Und dann aber erstmal zu dem Elternabend, das war sehr spannend. Wir hatten uns richtig schön vorbereitet und haben dann diesen Elternabend gemacht. Und es hat keine Viertelstunde gedauert. Da waren wir bei den Geschwistern mit Behinderung. Und dann haben die Eltern sich dann ausgetauscht, weil das war ihr großes Anliegen.
Ja.
Über ihre Kinder mit Behinderung. Und ich habe dann da gesessen und gedacht, was passiert denn hier? Das ist schräg. Das ist ja wie zu Hause.
Das ist wie zu Hause. Was war dein Erleben? Was war das Schräge, das Ungleichgewicht?
Dass wir doch das Thema hatten, Geschwisterkinder. Das ist doch ganz klar, dass wir jetzt uns darauf fokussieren und das war für mich ganz klar. Und dann, buff, war das Thema. Und ich habe ja selbst gemerkt, da geht die Energie hin. Das ist jetzt gar nicht zu stoppen. Ich habe dann irgendwann mit Humor gesagt, so, jetzt wollen wir doch mal wieder zu unserem Ursprungsthema zurückkommen. und habe es nochmal probiert, auf das Thema zu kommen. Es war echt schwer. Ja,
das heißt, das war aber wirklich ein Elternabend. Da waren keine Kinder anwesend, es ging um die Eltern und es sollte eigentlich um Geschwisterkinder gehen.
Ganz genau.
Und jetzt sind die verfallen in das Gespräch um das Kind mit der Behinderung.
Ja, ja, ja.
Was war die Not dieser Eltern in dem Elternabend?
Also das war einfach dieses große Bedürfnis und auch die Notwendigkeit, sich auszutauschen über die Probleme, die sie mit den behinderten Kindern haben. Also das steht einfach, stand im Vordergrund.
Würdest du sagen, dass die auch so einen Gesprächsbedarf hatten, wie du das in deiner Kindheit nach eurer Situation erlebt hast? Da war unfassbar viel Bedarf nach Mitteilung.
Du meinst jetzt aus meiner Sicht?
Ja, wenn du dir das anguckst, hatten die Eltern einfach ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis?
Die hatten ein großes Mitteilungsbedürfnis, ja. Aber ich würde jetzt mal rückblickend sogar sagen, wir haben das sehr theoretisch versucht. Hätte ich von mir selber erzählt, hätte es sein können, dass der Elternabend ganz anders verlaufen wäre.
Ja, spannend.
Und ich glaube, das würde ich auch heute so tun. Also das tue ich auch heute.
Das tust du heute in deiner Arbeit. Ja. Da lass uns doch mal zurückkommen. Wie war das, als du dieses Geschwisterseminar dann besucht hast nach diesem Elternabend?
Ja, ich war so aufgeregt. Waren ja nicht die ersten Geschwister, die ich kennengelernt habe, die ein Geschwister mit Behinderung haben. Das ist ja schon öfters gewesen. Und ich weiß auch, dass ich mit einer Frau sehr, sehr intensive Gespräche schon hatte. Also und ich auch dieses Bedürfnis bei mir kannte, mich darüber auszutauschen. Aber in einer Runde zu sitzen mit 20 Leuten, ich weiß nicht mehr, vielleicht waren wir 20, und in der Anfangsrunde haben wir uns vorgestellt, indem wir unsere Familie kurz beschrieben haben und unsere eigene Rolle in dieser Familie. Also das war geballte Ladung. Das war so intensiv. Ich saß da wirklich nur mit offenem Mund und habe gestaunt. Und auch gestaunt viel über die Sätze, die dann kamen, die Rollen. Ich konnte mich in jede einzelne Rolle reinversetzen. Und da war alles von totaler Hingabe und ich lasse meinen Bruder, meine Schwester mit Behinderung nie allein, bis hin, eine Frau hat erzählt, dass sie überhaupt gar keinen Kontakt hat zu ihrem Geschwister mit Behinderung. Also da war alles. Und interessanterweise konnte ich alle verstehen. Ich konnte verstehen, dass man das eigene Leben aufgibt für sein Geschwister. Und ich konnte genauso verstehen, dass man sich total verdünnisiert und also ganz weit weggeht und überhaupt nichts mehr damit zu tun haben will.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil wenn ich dir zuhöre, glaube ich, etwas, das ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn wir emotionale Herausforderungen haben, Stress haben, dann gibt es in uns ja mehr als nur eine Meinung zu dem Thema. Wir können hunderte von inneren Positionen einnehmen.
Ja.
Wir werden uns wahrscheinlich für die entscheiden, die unserer ursprünglichen Rolle am ehesten gerecht wird. Aber wir kennen all die Stimmen in uns drin. Du hast gesagt, es hat dich erstaunt und zum Staunen gebracht. Staunen ist in meiner beruflichen Realität etwas, was einerseits mit dem Feld von Neugier verbunden ist, gleichzeitig auch mit dem Feld von Überraschung und so ein bisschen auch Ehrfurcht, Respekt davor zu haben, wie wandelbar das Leben so ist. Was hat es mit dir und deiner eigenen Geschichte gemacht, da drin zu sitzen?
Also erstmal kann ich mich an dieses Gefühl erinnern, angekommen zu sein. Also das war ganz, ganz stark. Hier bin ich genau richtig, hier bin ich angekommen, ich bin zu Hause. Unter diesen wildfremden Menschen fühlte ich mich zu Hause.
Verrückt, oder?
Ja. Und ich wusste auch schon in dem Seminar, damit mache ich was. Also das ist ganz klar.
Da sprang der Motor an.
Ja. Ja, und ich habe dann auch mit Marlies Winkelheide sofort geredet und es war interessant, dass sie wirklich, da kam so eins zum anderen, dass sie wirklich in absehbarer Zeit ein Seminar angeboten hat für Menschen, die ein Geschwisterseminar aufbauen wollen.
Ja.
Und da habe ich mich auch sofort angemeldet. Das war ganz klar. Und ich hatte noch nicht mit meiner Chefin gesprochen. Es war mir vollkommen egal, ob die jetzt sagt, ja oder Peng, ich wollte das machen. Das war für mich ganz klar.
Ja.
Und dann, wir haben auch thematisch gearbeitet, aber ehrlich gesagt weiß ich da gar nichts mehr von. Aber die Arbeitsgruppe, ich meine, ist ja auch schon echt lange her, 18 Jahre ist, oder ja, das ist schon echt eine lange Zeit.
Das stimmt.
Und aber auch die Arbeitsgruppe da, da war eine Sache, die hat mich sehr fasziniert. Viele von uns waren im sozialen Bereich, was mich nicht gewundert hat, weil zu dem Zeitpunkt war es auch schon in meiner Familie so, wir sind ja also 7 Geschwister, die wir in der Ausbildung gemacht haben und davon arbeiten 5 im sozialen Bereich. Und da war es auch so, dass die meisten im sozialen Bereich gearbeitet haben. Und eine in meiner Arbeitsgruppe, die war irgendwie wissenschaftliche Mitarbeiterin, irgendwas Naturwissenschaftliches.
Mathe, Physik.
Kann sein, irgendwas so. Ebenfalls aus Hannover kam die und die sagte in der Arbeitsgruppe, also wenn sie manchmal diese Gelder sieht, die für irgendwelche Sachen ausgegeben werden, die ins Nichts laufen, die könnte man doch viel besser in soziale Projekte stecken. Und, und ich musste innerlich so lachen, weil ich dachte, ach, selbst in ihr steckt so ein Sozialchen, ja, wie wir alle sind, ja.
Ja, nur aus einer anderen Perspektive heraus, ne?
Ja,
man sieht halt, glaube ich, schon einfach einen Bedarf, wenn man mit einem Menschen mit Behinderung in seiner Familie aufwächst, den man nicht sieht, wenn man diese Realität nicht teilt. Das eröffnet einfach einen Blickwinkel, den du nicht hast und auch nicht haben kannst, wenn dein Leben davon ferngehalten ist.
Ja.
Gerbock, deine Arbeit ist meiner gar nicht so unähnlich. Mhm. Du hältst Menschen den Raum dafür, dass alles gefühlt und gesagt werden darf, damit sich emotionaler Stress legen und verarbeitet werden kann. Wie erlebst du die Kinder und Jugendlichen in deinen Seminaren? Was ist dort erlaubt und erfüllt ein Bedürfnis, das im Alltag vielleicht untergeht?
Das ist echt eine große Frage. Also wenn die Kinder sehr jung kommen, kommen sie also mit 6. Im Kindergartenalter ist es noch so, dass Kinder noch gar nicht so aufteilen in was ist normal, was ist nicht normal, was ist eine Behinderung. Oder da setzen die sich gar nicht so stark mit auseinander, weil es für sie gar nicht existiert. Es ist einfach so, wie es ist und die nehmen das so an. Und da ist, ich finde immer, Integration gar nicht so, oder Inklusion gar nicht so ein großes Thema für die Kinder selbst.
Ich finde das wahnsinnig spannend, dass du das gerade so sagst, weil es erinnert mich an etwas. Ich weiß, dass ich, als Tillmann auf der Welt war und er in den Kindergarten kam, wir haben die Einrichtung nochmal gewechselt, da ist er von der Krippe wirklich in den Kindergarten gekommen mit 3 zu seiner festen Erzieherin. Und ich hatte auch sicherlich durch den Austausch auch mit anderen pflegenden Eltern, dem Unterwegssein auf Social Media, darüber berichten und teilen, das Gefühl, ich muss Inklusion irgendwie vorantreiben. Ich muss das den Eltern und den Kindern dieser Gruppe vielleicht ein Stück weit nahe bringen. Oder auch zumindest die Frage, muss ich es nahe bringen? Ist es meine Aufgabe? Und ich habe sehr schnell für mich erlebt, dass ich mich da zurücknehmen konnte und gesagt habe, die Kinder haben damit überhaupt kein Thema. Das ist irrelevant. Das ist höchstens relevant in dem Moment, wo es Missverständigungen gibt und vielleicht herausforderndes Verhalten, weil Tillmann sich dann nicht regulieren kann und anstatt zu sprechen eher haut, ne? Was dann ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind nicht mehr in dieser Art macht, weil es sich schon ein Stück weit besser regulieren kann. Das war dann aber Gesprächsbedarf mit den Eltern und nicht mit den Kindern. Die Kinder haben trotzdem oft eine Lösung dafür gefunden. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass du das gerade nochmal sagst, weil ich ganz häufig erlebe, dass Eltern gerade in den frühen Jahren der Begleitung ihres behinderten Kindes diese Frage auch mit sich tragen. Muss ich Kommunikator dessen sein, was notwendig ist? Und ich erlebe es so, wenn ich nicht kommuniziere, dann leiste ich den Beitrag, dass mein Kind seine Art der Kommunikation finden darf.
Ja.
Sehr spannend, das gerade so von dir zu hören. Das heißt, da kommen dann Kinder, die sind irgendwann 6, die kommen mehr in dieses Fahrwasser rein, dass es eine Normalität und eine Nicht-Normalität kommt. Das kommt also nicht intrinsisch aus ihnen, das kommt ja geprägt aus uns auch als Gesellschaft.
Unbedingt, ja.
Was bringen die dann für Fragen mit, wenn die in deine Seminare kommen oder für Gedanken?
Also erstmal, wenn die kommen, wenn die so jung sind, haben die noch gar nicht so richtig Fragen. Sondern die haben riesengroße Ohren und die hören gut zu.
Ja.
Und die merken dann schon, irgendwie ist hier was anders.
Ja.
Ja, hier werden von Geschwisterkindern gesprochen. Was ist denn das? Manche fragen wirklich auch, was ist Behinderung? Das ist manchmal auch ganz schwierig, wenn die Kinder ganz klar sagen, ich habe keine Geschwister mit Behinderung. Also es ist für mich schwierig. Ich finde das großartig, dass die das sagen. Aber dann denke ich, oh Gott, hoffentlich wecke ich jetzt nicht irgendetwas, was für die überhaupt gar nicht Thema ist.
Ja, und zeige erstmal diese Dissonanz aus normal und nicht normal auf, ne?
Ja, so, ja. Und ich muss sagen, ich lasse es meistens dann so stehen und sage, ja, das bei dir ist das so, wie du das sagst, Punkt. Ja. Und dann kommt aber der Punkt, wo sie merken, dass andere auf sie schauen, dass andere auf ihren Bruder oder ihre Schwester schauen, dass da etwas anders ist.
Ja.
Und wir versuchen das dann so ein bisschen in den Seminaren über ich und meine Familie. Also die Kleinen setze ich oft mit dem Thema, ich stelle meine Familie vor. Und dass wir auch so einen Eindruck kriegen, wie empfinden sie das eigentlich? Und dass sie auch, da sind ja andere Familien, da ist ja auch jemand, wer mehr Hilfe braucht. Und dann fangen sie so ein bisschen an, ja stimmt, ich ist ja bei mir auch so. Ja? Mhm. Und das hat aber noch, das hat nicht was mit normal und nicht normal zu tun, sondern einfach... Da ist es auch so.
Ich glaube, das hat was mit Selbstverständnis zu tun. Ja. Ich erlebe das immer wieder, wenn wir... Ich liebe natürlich die Arbeit, wenn ich im 1:1 mit Eltern arbeite, weil man einfach Themen bewegt kriegt, die so lange schon belasten. Das ist das eine. Wenn wir aber in Gruppen arbeiten, zum Beispiel jetzt bei uns in dem Mitgefühl-Workshop oder auch in der Mentoring-Class, dann erlebe ich immer wieder, dass eine zusätzliche Komponente hinzukommt. Die Menschen hören an der Normalität der anderen, die vielleicht auch ein bisschen außerordentlich ist, dass es zwischen ihnen eine selbstverständliche Normalität gibt, die auch so eine Erleichterung reinbringt. Wir bringen so eine Akzeptanz mit rein, weil guck mal, ich bin gar nicht so einsam in meiner Trauer. Wenn ich jetzt nochmal so denke an das, wo wir gestartet sind in deiner Geschichte, ich merke ja plötzlich, es können Dinge in meinem Leben schwer und traurig und herausfordernd sein. Andere haben das auch. Das macht ja auch Verbundenheit aus. Ist das das, was du da erlebst, dass du merkst, die kriegen ein Selbstverständnis für sich, dadurch, dass in der Gruppe mehrere sind wie sie?
Ja. Also ich hatte das mal einmal, boah, da war das total stark. Ich habe 10 Jahre lang auch für die Caritas, fürs Kinderhospiz, eine Geschwistergruppe geleitet. Da waren das alles Geschwister von Kindern mit einer Krebserkrankung. Und da war mal ein Junge, der saß in der Anfangsrunde und alle sagten so ihren Namen, sagten, was so irgendwie gerade für sie Thema ist. Und dann sitzt der da plötzlich und sagt so aus dem Tiefsten, was, ihr habt alle Geschwister, die Krebs haben? Und strahlt übers ganze Gesicht. Und das war so unglaublich berührend. Ich meine... Das würden andere Leute würden sagen, wie, warum strahlt denn der so? Nein, der hat plötzlich gemerkt, boah, ich bin hier nicht allein. Ihr auch.
Ja.
Und das war so irre.
Und das ist ja auch, ne, also gerade wenn wir uns so allein fühlen mit einem Merkmal, dann stresst uns ja auch oft die Emotion von Scham.
Ja.
Weil wir nicht so ins soziale Gefüge passen. Und jetzt sitzt da dieser kleine Junge in einem Raum, wo er reinpasst. Was für eine Erleichterung, wenn diese Scham einfach mal aufhören darf.
Ja.
Da würde ich auch übers ganze Gesicht strahlen.
Ja. Und eine zweite Sache war, es gibt so ein schönes Buch, das heißt Frag mich. Und da sind Bilder drin und dann stehen da Fragen dazu, ne? Und dann haben wir das durchgeblättert, genau in der Gruppe auch. Und dann ist da ein Bild, da sitzt ein Kind, also es ist gemalt, auch sehr kindgerecht gemalt, ein Kind auf dem Krankenhausbett und hat eine Glatze. Und da sagt ein Kind, guck mal, da sind wir auch. Unglaublich, ne? Weil plötzlich, das ist ja auch normal. Und guck mal, das ist in so einem Buch drin.
Ja.
Da sind wir auch in dem Buch.
Ja.
An so extremen Situationen kann man manchmal auch so schön sehen. Also so im Geschwisterseminar ist das viel sanfter. Da kommen, also so starke Reaktionen habe ich da noch nie gehört. Aber daran kann ich aber auch so ein bisschen erklären. Ich glaube, da ist es auch, nur da kommt das nicht so explosiv, ne? Sondern kommt das sanfter.
Ja, ich glaube auch, dass es, wirst du vielleicht noch besser beantworten können als ich. Wie ist denn dein Erleben in Bezug darauf, ob die Behinderung zum Beispiel durch einen Unfall oder durch ein schreckliches Erlebnis oder durch eine schwere Krankheit wie Krebs verursacht oder einhergeht, im Gegensatz zu Behinderungen, geistiger Behinderung, wie zum Beispiel das Down-Syndrom oder Autismus oder ach, was es nicht alles sein könnte. Es gibt ja verschiedenste Varianten, die wir jetzt durchsprechen könnten. Spürst du da einen Unterschied bei den Geschwisterkindern, wie da das Erleben ist?
Ja, ich sag mal, also ich habe da so ein Bild. Mhm. Wenn der Tod mit am Tisch sitzt, ist es wirklich eine ganz andere Situation. Ja. So würde ich das sagen.
Ja.
Und ich habe es erlebt, dass der Tod mit am Tisch sitzt. Und das unterscheidet mich manchmal. Ja, das merke ich. Und doch bin ich die Schwester eines Menschen mit Behinderung, was mich wiederum wieder verbindet mit sozusagen der anderen Gruppe. Also ich bin genau in dieser Schnittmenge drin.
Ja.
Ich würde sagen, für mich macht das nicht so einen großen Unterschied, weil Michael war zwar 5 Jahre ohne Behinderung, aber als er wieder nach Hause kam mit seiner Behinderung nach einem ganz langen Krankenaufenthalt, war das, als wenn ein neues Kind in die Familie kommt. Weil er war nicht mehr der Michael, der er vorher war, sondern es war einfach ganz anders. Und also ich glaube, es wäre nicht großartig anders gewesen, wenn er in die Familie, als ich 14 war, reingeboren worden wäre.
Ja, das verstehe ich. Ja, den Gedanken verstehe ich gut, kann ich nachvollziehen.
Und doch ist natürlich dieses Trauma des Unfalls, das ist immer wieder aufgetaucht. Das ist bis in die Maltherapieausbildung klar, darüber habe ich gemalt. Ja, das ist, ich dachte dann, ach, bin ich jetzt durch und was kam? Ne? Ein Fahrradhelm, also ja, den er damals nicht aufhatte, ne? Weil zu der Zeit vor 40 Jahren vor 50 Jahren ist es, da hat man keine Fahrradhelme getragen. Und das war immer so ein Gedanke, wenn er einen Fahrradhelm aufgehabt
getragen hätte.
Ja, was wäre dann? Hätte Fahrradkette, ja? So,
ja. Es ist ganz interessant, weil wenn ich dein Bild mal bemühe, mit dem der Tod sitzt mit am Tisch, dann fällt mir ja in deiner Erzählung jetzt auch auf, der Michael, den ihr kanntet, das Geschwisterkind, das ihr hattet, das war unwiderruflich weg. Und ich glaube, dass man das nicht begreifen kann, wenn man nicht selber da an diesem Tisch sitzt und sieht, da sitzt ein anderes Kind auf dem gleichen Stuhl, aber es ist eine gänzlich andere Familiensituation.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn ich dir zuhöre und den Unterschied höre zwischen den Hospizgeschwisterseminaren und den normalen Geschwisterseminaren, die du leitest, sicherlich der ist, dass die Dimension des Erschreckens, der Trauer, des Unverständnisses darüber, was da passiert ist, einfach so weit auseinanderklafft in dem Moment. Wenn ein Kind reingeboren wird mit einer Behinderung in die Familie, dann hast du keine andere Vorstellung von dem Menschen, der da ist. Wenn du ihn anders kanntest, dann ist dir etwas verloren gegangen, was du nicht wieder haben kannst. In meiner Arbeit mit pflegenden Eltern erlebe ich ja ein sehr breites Spektrum emotionaler Herausforderungen, sobald es um Geschwisterkinder geht. Sei es eine Überforderung der Eltern, das schlechte Gewissen, wenn man nicht allen gerecht zu werden glaubt, Ängsten vor Ablehnung des Kindes mit Behinderung, aber auch der Geschwisterkinder, die das Kind mit Behinderung halt als Geschwisterkind haben und auch ganz vielen Einschränkungen im Alltag. Wenn du auf deine Arbeit mit den Geschwisterkindern schaust, aus deiner Perspektive, die so ein bisschen objektiver sein kann und vielleicht auch ein bisschen mehr Distanz zu dem Erleben dieser Kinder hat, was ist es, dass Eltern da manchmal vielleicht übersehen? Und was hat für Kinder einen erheblichen Einfluss darauf, wie sie sich neben ihrem Geschwisterkind mit Behinderung wahrnehmen und entwickeln?
Was ist es, das, was Eltern übersehen? Also das ist ja jetzt sehr, sehr pauschal und das möchte ich vorweg schicken, ja?
Mhm, sehr gern.
Weil die Eltern, gibt es nicht. Also das, was mich immer wieder beschäftigt, ist, ja, es gibt diese besondere Situation, ja, und die braucht besondere Handlungen. Und es gibt die Geschwister, die ausgestattet sind, die da sind mit einer ganz normalen Geschwisterbeziehung auch. Und das steht so nebeneinander für mich oft. Es muss möglich sein, dass die Geschwister eine eigene Beziehung kreieren dürfen, die nicht von den Eltern gestaltet wird. Und die nicht, du musst jetzt, du darfst doch nicht, sondern eine Offenheit, probier's aus.
Ja.
Ich vertraue dir, dass du eine Form findest.
Ja.
Und das ist so, wie allgemein im Leben, man kommt manchmal auf die einfachsten Sachen nicht oder man kommt manchmal gar nicht drauf. Und ich glaube, manchmal sehen das Eltern nicht, dass sie vertrauen dürfen auf ihre Kinder, die einen Weg finden. Und das ist zum Beispiel im Helfen. Wie viel mag ich helfen in der Betreuung? Und wo ist es genug? Mhm. Und wie ist es denn heute? Morgen mag es ja auch anders sein. Ja? Mhm. Mhm. Und ich möchte mich streiten, ich möchte mich auseinandersetzen. Und wie viel kann ich als Eltern da auch sagen, okay, ich halte mich zurück, ich muss das jetzt mal aushalten, das ist in einer Geschwisterbeziehung immer so, einer liegt mal unten, dann liegt er wieder oben, dann liegt er wieder unten, dann liegt er oben.
Sagt einem aber vorher auch keiner, wenn man Eltern wird.
Ja, und das muss in allen Geschwisterbeziehungen auch möglich sein.
Das heißt, es geht ein bisschen so darum, den Geschwistern, Kindern offen zu lassen, die eigene Brücke dahin zu schlagen, wie sie mit Behinderung umgehen.
Ja, Vertrauen zu haben.
Weniger wichtig ist, wie sie mit Behinderung umgehen, sondern wie sie mit ihrem Geschwisterkind umgehen.
Ja.
Ja. In Beziehung treten zu dürfen.
Ja.
Ohne dieses Stoppschild von Behinderung im Sinne von, dein Bruder, deine Schwester spricht noch nicht richtig, der kann das nicht verbalisieren, sondern das auch einfach mal wegfallen zu lassen, sozusagen.
Ja, ja, ja. Das ist so eine Sache. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist, Eltern sind manchmal so schnell mit Ratschlägen.
Ja.
Und dann meinen sie, sie was Gutes zu tun, indem sie sagen, mach es doch so, mach es doch so. Oder du bist so, also dass sie einen so auch betiteln mit etwas. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr der Fokus aufs Zuhören gelegt wird. Ich muss nicht für alles eine Lösung finden.
Ja.
Dafür ist ganz viel Raum nach hinten. Erstmal ist es wichtig, zuzuhören und da zu sein. Und ich glaube, das ist mehr das Allerwichtigste, dass die Kinder begreifen, es ist wichtig, jemanden zu finden, wer mir zuhört, wer einfach nur da ist und mich in Ruhe meine Lösung finden lässt. Mhm. Und das ist eine Form auch von Strategie.
Ja.
Ja, von ich suche mir jemanden, wo ich einfach nur sein darf, erzählen darf, auch mich vielleicht mal so auskotzen darf, ja?
Ja.
Über total. Das, wie es mir gerade geht, ohne dass ich gleich in die Schublade gesteckt werde, ich mache alles schlecht oder alles ist nur Problem oder sonst was, ja?
Mhm. Ja. Raus aus der Bewertungsspirale.
Ja.
Weißt du, in meiner eigenen Familie erlebe ich manchmal diese Widersprüchlichkeit der Gefühle der Geschwisterkinder von Tillmann. Meine Tochter sagte mal zu mir, dass sie wünschte, keinen Bruder zu haben. Und sie meinte ihn damit, ne? Zu der Zeit gab es ständig Streit und auch wir Eltern sind da wirklich öfter an unsere Grenzen gekommen. Das machte ihr unheimlich zu schaffen. Und als Tillmann dann mal wegen seiner Weglauftendenz verschwunden war bei uns aus dem Gartengrundstück und wir besorgt begonnen haben zu suchen, war sie halt in Tränen aufgelöst und auch mehr als erleichtert, als dieser Bruder wieder da war, den sie sich durchaus auch mal weggewünscht hat. Wie erlebst du denn die Beziehungen zu den Geschwisterkindern? Was überwiegt und wie können diese Beziehungen gelingen?
Ich finde dieses Beispiel so klasse, weil meine ältere Tochter hat irgendwann ihren Rucksack gepackt und war schon wirklich ein paar Meter draußen. Und dann hat sie gesagt, sie zieht jetzt aus. Sie zieht jetzt zu den Großeltern, sie hält das mit ihrer Schwester nicht mehr aus. Und das ist so normal. Ja, dass man einfach denkt, ich will das jetzt nicht mehr und jetzt reicht's mir und ich will jetzt gehen oder da soll jetzt verschwinden.
Ja.
So, und jetzt fühlen wir uns in ein Geschwisterkind rein, was einen Bruder mit Behinderung hat. Mhm. Und gleichzeitig, also wenn ich mir da zurückdenke, ich hätte mich sowas in Grund und Boden geschämt für diese Gedanken, die aber total normal sind.
Normal sind, ja.
Ja, und ich finde das so wichtig, dass wir das auch sehen, dass das total normal ist.
Ja.
Widersprüchlichkeit ist das Normalste von der Welt. Wer hat das nicht? Jeder hat das, ja?
Jeder hat 1000 Stimmen im Kopf.
Ah, ganz genau. Und unsere Kinder dürfen das ganz genauso haben, ja?
Ja.
Und wie reagiert die Gesellschaft, ja? Oh, das ist aber doch behindert, das darf dann doch gar nicht sein. Also du darfst so nicht denken, ja? Ich hoffe, dass, und das ist Gott sei Dank auch so, heute sind Eltern da viel weiter. Also, oder sagen wir mal, es gibt viele Eltern, die viel weiter sind, die auch daneben sich stehen können und sagen können, oh, oh, stopp, so nicht. Du darfst so sein.
Man muss ja auch einfach sagen, man kann Inklusion nicht erzwingen, auch innerhalb des eigenen Familiensystems nicht. Ne? Wenn da grenzüberschreitendes Verhalten meines Kindes mit Behinderung gegenüber meiner Tochter passiert, in welcher Form auch immer, Spielsachen wegnehmen, hauen, sich immer durchsetzen, was immer es sei, dann ist das verletzend, verletzendes Verhalten. Und du und ich, wir Erwachsenen, wenn jemand mit uns so umgehen würde, dem würden wir den Rücken zukehren.
Ja.
Das Geschwisterkind kann das nicht. Es lebt unter einem Dach.
Ja.
Und ich kann nicht erwarten, dass das Label von Behinderung es weniger schmerzlich macht für meine Tochter.
Ja.
Das macht es nicht.
Ja.
Es ist genauso verletzend wie vorher und das darf seinen Raum haben. Das ist schwer auszuhalten als Mama. Es ist wahnsinnig schwer auszuhalten als Mama, weil man schon mitlaufen hat, ich wünsche mir, dass du dein Geschwisterkind lieben kannst mit seiner Behinderung. Nicht trotzdem, sondern wirklich mit. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das Wertvollste, was wir den Kindern an die Hand geben können,
ja,
damit sie sich darin frei entwickeln dürfen.
Ja, und das ist wirklich etwas, das kriegt sofort Raum, wenn diese Widersprüchlichkeit bei uns auftaucht. Bei den Älteren zum Beispiel war mal die Frage, ich mache bald mein Abi, ich würde so gerne ein Jahr ins Ausland gehen, aber ich habe Angst, dass mein Bruder mich da nicht mehr erkennt, wenn ich wiederkomme. Oder dann sind meine Eltern ja alleine mit meinem Bruder. Und ich bin ja wichtig in der Familie auch. Und,
ja,
und solche Sachen haben immer Raum. Die bekommen sofort Raum. Ja? Und das heißt nicht Raum von, jetzt machen wir mal die Ratschlagtruhe auf, sondern Raum von ausgesprochen zu werden.
Ja.
Und ich mache das gerne so, wenn Kinder sich mit sowas outen, ich mache das gerne so, dass ich dann in die Runde frage, gibt es jemanden von euch, wem es auch manchmal so geht? Und die kennen das mittlerweile schon und zeigen dann auf. Ich habe es noch nicht erlebt, dass sich kein Kind gemeldet hat. In der Regel gehen die Hände alle hoch. Und da muss niemand was zu sagen, sondern einfach nur dieses, ah, okay.
Ich bin damit nicht allein.
Exakt, ja.
Ja, ich muss mich nicht schämen dafür, dass ich das empfinde.
Ja, ganz genau. Und das ist übrigens wirklich ein ganz schönes Tool, wenn man das fragt, ne?
Ja, so, absolut.
Oh, wir haben das jetzt alle von dir gehört, danke dafür. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wem geht's manchmal auch so.
Ja.
No?
Was nehmen die Kinder aus diesen Tagen in diesen Geschwisterseminaren mit, wo alle Emotionen und Gedanken da sein dürfen?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Ich habe mal von einer Mutter eine Rückmeldung gekriegt. Sie hat gesagt, also wenn sie ihre Tochter vom Geschwisterseminar abholt und die hinten im Auto sitzt, die strahlt übers ganze Gesicht und sie kann sich eigentlich vom Rückspiegel nicht losreißen, in dieses, also dieses strahlende Gesicht zu sehen.
Ja.
Und wir machen ja echt viel. Also es ist, ja, es ist auch dieses Gespräch, aber es ist auch das Spielen in der Turnhalle. Wir haben eine total coole Turnhalle. Und da können die Kinder auf einem großen Trampolin springen. Wir machen immer einen Riesenaufbau und da toben sie dann. Wir gestalten immer etwas, also basteln etwas. Und dann nehmen die Kinder hinterher das, was sie da gemalt, gebastelt, gewerkelt haben, nehmen sie mit nach Hause. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist etwas, was uns sehr verbindet dann. Ja. Alle haben das jetzt gemacht, alle nehmen das mit nach Hause und das ist ein Teil, ja, dessen, was in diesem Seminar passiert ist. Ne?
Das ist auch eine Erinnerung einfach, ne?
Ja, ja. Ja. Und dieses große Wir-Gefühl. Ich meine, die treffen sich maximal dreimal im Jahr. Und die sind seminarbefreundet, die Kinder. Also ich würde mal sagen, Kinder, die dreimal teilgenommen haben, sind dann seminarbefreundet.
Schönes Wort.
Ja, weil sie freuen sich dann, sich wiederzusehen. Und das sieht man ja auch, dass gerade die Größeren, die umarmen sich und die tauschen sich dann auch ganz schnell aus. Und
ja.
Und gut, die sind dann oft auch über WhatsApp dann miteinander verbunden, aber die Jüngeren nicht. Die sind aber auch ziemlich schnell, zack, sind die zusammen und verbringen auch dann den Tag miteinander. Und was ich ganz toll finde, auch wenn viele Kinder da sind, also viele bedeutet so 12 bis 15, es gibt nie eine Klüppchenbildung.
Ja.
Also wenn neue Kinder kommen, die werden immer mit reingenommen. Das ist ganz, ganz besonders, ja.
Das ist ganz interessant, wenn ich dir zuhöre, fühle ich mich erinnert an das, wo wir gestartet sind im Gespräch. Und ich denke nochmal dran, du hast dir so sehr ein Nest gewünscht. Und jetzt hast du eins geschaffen für ganz viele, die da immer wieder reinkommen, die immer wieder rausgehen dürfen.
Ja.
Die anderen zeigen, dass man da sich entfalten darf, losfliegen darf, ein eigenes Leben haben darf.
Ja.
Das muss sehr besonders sein.
Ja, das ist auch sehr besonders. Ja.
Du bist heute erwachsen, Gerburg. Die Behinderung deines Bruders ist ein Teil deiner Geschichte.
Ja.
Sie erzählt nicht dein ganzes Leben. Und doch hat sie ja großen Einfluss gehabt.
Mhm.
Auf deine eigene Geschichte, auf deine Emotionen, deine Rolle, auf die Berufsfindung, auf das, was dich heute erfüllt. Für was bist du dankbar? Was ist das Wunder in dem, was erschreckend und traurig gewesen ist?
Ich glaube, dass... Was mir als erstes einfällt, ist, ich komme aus einer großen Familie, viele sagen immer, wow, so toll, viele Geschwister. Auch das ist sehr widersprüchlich. Und ich glaube, Michael hat uns sehr, sehr aneinander gebunden. Es gab gar keine Chance, dieser Familie den Rücken zuzukehren. Oder, also das hat schon für einen engen Zusammenhalt gesorgt. Und wir sind sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Ja. Ich empfinde meinen Beruf als großes Geschenk.
Ja.
Also das ist wirklich, ja, so in die Richtung meines Traumberufes.
Mhm.
In Richtung, sage ich, weil ich merke immer mehr, es gibt auch viele andere Sachen, die ich gerne noch mit reinpacken würde. Eine Sache habe ich ja mit der Kunsttherapie gemacht. Ich arbeite auch als Ergotherapeutin mittlerweile kunsttherapeutisch im SBZ. Macht mir große Freude. Und das, ich glaube, diesen Weg hat Michael durch seine Behinderung, durch den Unfall auch mitbewirkt. Ich weiß nicht, was ich nicht erzählt habe, ist, ich habe schon als junge Frau auch Therapie gemacht.
Mhm.
Das hat mir auch nochmal eine ganz große Welt eröffnet. Ich glaube, da, ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Teil, da also viel Toleranz mir selber gegenüber gelernt zu haben.
Ja.
Also das, was mich immer wieder beschäftigt hat, ich habe mal so eine, da hat mich mal jemand gefragt, so was so Glück ist, oder ich habe einen Michael gesehen, der ist vor 10 Jahren in eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung gezogen und hat so lange auch wirklich bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Und das war für Michael so ein toller Schritt, ich habe das so empfunden, als jetzt ist er auch so erwachsen wie seine Geschwister. Jetzt ist er auch ausgezogen und er hat sehr, sehr gerne dort gewohnt oder wohnte sehr gerne. Und da habe ich irgendwie so für mich gedacht, wer ist eigentlich der Glücklichste bei uns in der Familie? Und da würde ich sagen, also Michael ist wirklich glücklich. Und das ist manchmal auch da so widersprüchlich. Wie kann man eigentlich mit Behinderung glücklich sein? Ja, das geht. Mhm. Und der hat sowas Verschmitztes auch, einen Humor und und er ist der Mittelpunkt unserer Familie, das ist er einfach und ich kann ihm das auch gönnen und ich finde das wunderbar.
Mhm. Ja, ein schönes Erleben, wenn ich dich das sagen höre, habe ich das Gefühl, dass er sich da drin vielleicht am wenigsten allein gefühlt hat.
Ja.
Das ist ein großes Glück.
Ja, ja. Und er hat uns da auch mitgezogen.
Ja. Absolut.
Ja.
Wenn du Eltern heute was mit auf den Weg geben könntest, die Geschwister von Kindern mit Behinderung begleiten, was wäre das?
Ja, das ist echt nochmal ganz spannend, weil ich beschäftige mich so viel mit dem Thema und werde ganz still, wenn du mich das fragst, ja, weil das Gespräch war unglaublich intensiv und tief und bin jetzt so tief in meinem Bauch angekommen und ich hört zu, nehmt euch Zeit, um zuzuhören. Und Zeit meine ich damit nicht, man braucht da nicht viele Minuten, sondern dann, wenn es ansteht, wirklich mal zu sagen, okay, stopp, du bist jetzt an erster Stelle und in diesem Moment höre ich dir ganz und gar zu. Oder zu sagen, liebes Kind, ich kann dir gerade nicht zuhören, ich bin gerade im Stress. Und ich verspreche dir, heute Abend komme ich zu dir, ich setze mich an dein Bett und dann reden wir darüber. Und ich nehme mir dann Zeit für dich. Mhm. Und da zu sein, die Hand zu reichen. Diese Widersprüchlichkeiten nicht in Frage zu stellen, sie nicht zu reglementieren, sondern zu sagen, ja, das darf alles sein. Das ist das Beste, ihr Eltern, was ihr für eure Kinder tun könnt. Seid da, seid verständnisvoll. Und wenn ihr kein Verständnis in dem Moment aufbringen könnt, sagt, dass ihr euch drum bemüht, dass ihr drüber nachdenkt. Und eure Kinder bittet, sprich mich bitte gerne nochmal drauf an. Ich werde mir Gedanken drüber machen und dann reden wir nochmal darüber. Ja. Und wenn ich etwas nicht verstehe und auch nicht verstehen kann, es auch sagen. Es tut mir leid, aus meiner Sicht kann ich es nicht richtig verstehen und ich akzeptiere es trotzdem, was du sagst.
Ja.
Einfach mit dem Herzen da sein.
Ich glaube, Präsenz ist das Kostbarste, was wir jemandem zuteil werden lassen können.
Ja. Ja.
Und vielleicht ist das auch das, was du wahrnimmst, was deinen Bruder so glücklich gemacht hat.
Ja, ja, ja.
Gerburg, ich danke dir.
Ich würde gerne zum Schluss noch eine Sache sagen, weil ich finde auch Information ganz wichtig. Es gibt die Stiftung Familienbande. Du kennst sie. Ja, und da gibt es die Angebotsseite, wo Eltern Angebote für Geschwister von Kindern mit Behinderung oder einer chronischen oder einer unheilbaren Erkrankung finden können.
Ja.
In ihrer Region. Das finde ich ganz wichtig. Also nicht nur in ihrer Region, sondern ist oft auch, was die Inhalte der Seminare oder der Angebote ist. Manche Kinder möchten Freizeitangebot, manche möchten ein Seminar. Das ist sehr unterschiedlich und da kann man dann auch ganz gut gucken. Und das auch unter dieser Seite findet man auch einen Elternratgeber, den ich sehr gut finde. Ich habe ihn gestern Abend, heute Morgen noch mal durchgeblättert und dort stehen wunderbare Sachen, die ich alle wirklich unterstreichen kann. Und ja. Da kann man sich wunderbar informieren.
Ich danke dir. Das werde ich auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Dann kann auch jeder, der heute zuhört, da nochmal einfach draufklicken und dem folgen.
Ja, ja.
Gerburg, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich danke für die Offenheit, für die Tiefe, für das sowohl aus der Perspektive, was dein Leben ist, als auch dem, was du daraus für andere gestaltet hast, zu sprechen. Und ich wünsche dir für dich und deinen Weg und alles, was du anderen an Nest und Wärme und Geborgenheit gibst, das Allerbeste.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute und ich finde das ganz großartig, was du hier machst. Ganz, ganz großartig.
Ich danke dir, Gerburg.